Die Radio Wissen. Update.
Es kommen nicht mehr so viele Flüchtlinge nach Deutschland. Die Zahl ist inzwischen so zurückgegangen, dass Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor kurzem im österreichischen Fernsehen angekündigt hat.
Nach jetziger Einschätzung, wenn die Zahlen so niedrig bleiben, würden wir über den 12. Mai hinaus keine Verlängerung der Grenzkontrollen mehr durchführen.
Greift also der EU-Türkei-Deal, durch den Menschen, die kein Asyl erhalten, in die Türkei zurückgeschickt werden? Das ist ein Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Der Bayerische Rundfunk berichtet über leerstehende Flüchtlingsunterkünfte in Niederbayern, wo Helfer inzwischen quasi arbeitslos sind. Es kommen kaum noch Flüchtlinge in Deutschland an. Geht es nach Thomas de Maizière, soll sich daran auch nichts ändern.
Und Einvernehmen besteht auch, dass die Balkanroute erledigt bleiben soll. Deswegen Ende gut, alles gut, jetzt sind wir einig.
Doch lässt sich das so leicht sagen? Und ist es wirklich der EU-Türkei-Deal, der die Zahl der Flüchtlinge, die sich auf den Weg nach Europa machen, hat schrumpfen lassen? Die Bundespolizei kommt in einer vertraulichen Analyse, über die die Zeitung Die Welt berichtet, zu einem etwas anderen Ergebnis. Daraus wird zitiert:
Die gegenwärtig rückläufigen Zahlen sind primär auf die schlechten Witterungsverhältnisse zurückzuführen und derzeit kein Indikator für die angestrebten Wirkungen von Maßnahmenpaketen.
Die Bundespolizei geht in ihrem Papier davon aus, dass das EU-Türkei-Abkommen und die geschlossenen Grenzen Migranten nicht abschrecken. Stattdessen werde das Geschäft von Schleppern gefördert. Die könnten mehr Geld verlangen und würden immer neue Wege Richtung Nordeuropa finden. In der Analyse wird auch davor gewarnt, dass die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern eskalieren könnte. Im Lager Moria auf Lesbos drohen einige der wartenden Flüchtlinge inzwischen mit Selbstmord. Und ein griechischer Imbissbesitzer, der seinen Stand direkt neben dem Lager hat, berichtet:
Auf den Strommast ist einer geklettert. Wir redeten auf ihn ein und sagten, wir helfen dir beim Asylantrag. Er sagte, ich werde mich für alle Pakistaner aufopfern. Zum Glück konnte jemand mit einem Polizisten ihn dann vom Mast runterholen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auf tagesschau.de schreibt Perchter, wir zahlen Milliarden und die Routen verlagern sich einfach nur. Das ist für uns mit einer gewissen Ruhepause verbunden, welche hierzulande gerne genutzt wird, um ein Ende der Flüchtlingskrise zu verkünden. Mit Nachhaltigkeit hat das nichts zu tun. Ähnlich sieht es auch Seoul 1952. Es wird Zeit, dass die EU eine wirklich konsequente Grenzsicherung zu Land und zu Wasser und einen Heimatschutz à la USA einführt. Wenn das nicht kommt, werden die Nationalstaaten dicht machen und die EU ist Vergangenheit. Auf der Internetseite der Welt kommentiert User Geiles Leben: Damit musste man doch rechnen. Die Menschen werden sich andere Wege suchen, um in die EU zu gelangen. Und die zigtausende Kilometer langen Grenzen können nicht lückenlos überwacht werden. Und Cone4No antwortet darauf: Als Ex-DDR-Bürger kann ich nur sagen, mit politischem Willen kann man auch tausende Kilometer Land- und Seegrenze effektiv schützen. Das geht wirklich, das wissen wir aus Erfahrung.
Was sonst noch wichtig war?
Die Niederländer haben Nay gesagt zum Abkommen der Europäischen Union mit der Ukraine. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar. Die niederländische Regierung hat schon vor der Abstimmung erklärt, dass sie das Votum der Bürger nicht ignorieren kann. Bei der EU ist man schmallippig, zu hören ist nur, dass man das Ergebnis bedauert, sich an der Ausgangslage aber nichts geändert hat. Sprich, das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine bleibt provisorisch in Kraft. Einige Europapolitiker, wie der EVP-Vorsitzende im EU-Parlament Manfred Weber, sehen in dem niederländischen Nee aber auch einen Weckruf für die EU-Institutionen.
Ganz konkret an dem Beispiel der Niederlande ist doch offensichtlich, dass eben stärker EU-Fragen grundsätzlich, auch die Migrationsprobleme, die Sorgen, die die Menschen hatten, jetzt vermischt wurden mit der Ukraine, wo es um ein Handelsabkommen ging, das im Interesse der Niederlande ist. Und insofern müssen die Eliten, wenn ich es so sagen darf, all diejenigen, die Verantwortung tragen, rausgehen und das den Leuten erklären. Es muss Schluss sein der Brüsseler Hinterzimmern.
Ähnlich interpretiert der ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Er will deshalb an dem Abkommen festhalten.
Ich will alle daran erinnern, die eigentliche Zielscheibe derjenigen, die das Referendum organisiert haben, war nicht das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine. Das war eine Attacke auf die Einheit Europas und auf die Verbreitung der europäischen Werte.
Das ist auch der Grund, warum das Referendum für so viel Aufmerksamkeit sorgt. Es sagt viel über die Stimmung der Europäer zur EU aus. Und das kurz vor der Abstimmung der Briten über einen möglichen Brexit im Juni. Das Ukraine-Abkommen ist übrigens von allen anderen 27 EU-Mitgliedern ratifiziert worden. Hier muss jetzt die niederländische Regierung entscheiden, ob sie das auch macht oder dem Nay der Bürger nachgibt. Das allerdings ist nicht bindend. Seid ihr schon mal teuer abgeschleppt worden, weil ihr ein mobiles Halteverbotsschild nicht gesehen habt? In Zukunft werdet ihr euch vielleicht nicht mehr ganz so ärgern müssen. Das Bundesverwaltungsgericht sieht hier die Behörden in der Pflicht. Die Richter meinen, wenn es um ein vorübergehendes Parkverbot geht, also zum Beispiel bei Umzügen und Baustellen, dann müssen die Schilder so aufgestellt werden, dass man sie während der Fahrt oder beim Aufsteigen ohne weiteres sehen kann. Zum Beispiel dürfen sie nicht zu niedrig hängen oder parallel zur Straße aufgestellt sein. Dem Autofahrer könne nicht zugemutet werden, selbst nach Verbotsschildern zu suchen, wenn es dafür keinen Grund gibt, entscheiden die Richter. Wir bleiben beim Thema Auto. Die Pläne für eine Pkw-Maut haben monatelang für Aufregung gesorgt. Jetzt hat die EU-Kommission das Thema wieder auf den Tisch gebracht. Laut Bild-Zeitung macht sie konkrete Vorschläge, wie die Maut von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt umgesetzt werden kann, und zwar ohne, dass gegen EU-Regeln verstoßen wird. Demnach soll die Maut für alle gelten und deutsche Autofahrer entlastet werden durch eine höhere Pendlerpauschale und niedrigere Spritpreise. Das Bundesverkehrsministerium hat sich bisher nicht geäußert und dürfte auch nicht wirklich begeistert sein über die Vorschläge. Das meint zumindest unser Hauptstadtkorrespondent Ivo Maroschek.
Solche Vorschläge passen nicht zum deutschen Koalitionsvertrag. In dem ist ausdrücklich festgehalten, dass kein einziger deutscher Autofahrer durch die Maut belastet werden darf. Deswegen kamen pauschale Steuersenkungen von vornherein weder für die CDU noch für die SPD in Frage, egal ob es um die Kfz-Steuer geht oder um andere Steuern. Hinzu kommt, eine Senkung der Mineralölsteuer würde viel Fahrer belohnen und auch das dürfte kaum durchsetzbar sein.
Im NSU-Untersuchungsausschuss sorgen neue Enthüllungen für Wirbel. Es geht um den Verdacht, dass ein V-Mann des Staates die Terrorzelle unterstützt haben könnte. So gibt es offenbar Hinweise, dass Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bei dem Mann in Zwickau gearbeitet haben, als sie schon im Untergrund waren. Sprich, während die Polizei nach den NSU-Terroristen suchte, arbeitete der Verfassungsschutz mit einem Mann zusammen, der die Gesuchten offenbar beschäftigte. Für die ZDF-Journalistin Petra Neubauer, die den NSU-Prozess seit langem verfolgt, wirft das neue Fragen auf.
Nämlich, ob jener V-Mann namens Ralf Marschner, ob der seine Informationen über das Trio an den Verfassungsschutz weitergegeben hat. Und wenn ja, warum hat der Verfassungsschutz da nicht zugegriffen? Warum hat er die drei da nicht geschnappt? Und wenn nein, welchen Sinn macht dann überhaupt so ein V-Mann-System?
Was noch wichtig wird.
Ein wichtiger Abend dürfte es heute für Fußballfans werden. In Dortmund kommt es zu einer der spektakulärsten Duelle in diesem Jahr. Jürgen Klopp ist mit seinem FC Liverpool zurück in seiner alten Heimat und tritt dort in der Europa League gegen den BVB an. Anpfiff ist um 21.05 Uhr. Über den Zwiespalt, in dem er heute Abend vielleicht steckt, meinte Klopp.
Im Fußball ist es glücklicherweise ein bisschen anders als im normalen Leben, wo man mehrere Lieben haben darf.
Und sonst in der Welt?
Die polnische Regierung steht schwer in der Kritik wegen ihres umstrittenen Mediengesetzes. Das besagt ja, dass die Regierung die Chefposten in den öffentlich-rechtlichen Medien nach ihrem Gutdünken besetzen darf. Der Opposition in Polen passt das gar nicht und deshalb hat sie jetzt vor dem Verfassungsgericht Beschwerde dagegen eingelegt. Ob und wann diese Verfassungsklage bearbeitet wird, steht allerdings noch nicht fest, denn ein weiteres sehr umstrittenes neues Gesetz der polnischen Regierung betrifft das Verfassungsgericht selbst. Dieses Gesetz schreibt dem Gericht vor, wann es welchen Fall zu bearbeiten hat. Das wiederum hatten die Verfassungshüter in Polen für verfassungswidrig erklärt. Die Regierung in Warschau weigert sich aber, das Urteil anzuerkennen. Im Grunde steht da jetzt ein Wort gegen das andere und wie das weitergeht, ist völlig unklar. Frankreich und der Vatikan hatten sich lange darüber gestritten. Jetzt knickt Frankreich ein und verzichtet auf seinen homosexuellen Botschafter im Vatikan. Der Diplomat Laurent Stefanini soll sein Land stattdessen bald bei der UNESCO vertreten. Für den Posten bei der Kulturorganisation der UNO ist Stefanini jetzt auch schon vom französischen Kabinett benannt worden. Damit ist seine Nominierung für den Vatikan aufgehoben. Seit mehr als einem Jahr hatte die französische Regierung versucht, den Kirchenexperten als Chef der französischen Botschaft in der Villa Bonaparte in Rom einzusetzen. Statt freitags nach dem Dienst schon donnerstags ins Wochenende gehen, das ist jetzt in Venezuela Gesetz. Präsident Nicolas Maduro hat wegen notorischen Strommangels alle Freitage der nächsten beiden Monate zu Feiertagen erklärt. So soll Strom gespart werden. Venezuelas Energieversorgung beruht hauptsächlich auf Wasserkraft. In dem südamerikanischen Land herrscht durch das Wetterphänomen El Niño zurzeit aber extreme Dürre. Die Wasserreserven von insgesamt 18 Talsperren im Land reichen für die Energieerzeugung kaum noch aus. Und das führt zu ständigen Stromausfällen. Deshalb bekommen Hotels und Einkaufszentren auch schon seit Februar nur noch 9 Stunden lang Strom pro Tag aus dem öffentlichen Netz.
Wissensnachrichten.
In den letzten Monaten sind Hunderttausende Syrer nach Deutschland gekommen. Das hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Erinnern wir uns vom Wir schaffen das der Bundeskanzlerin bis zum Das Boot ist voll vieler Rechter. Forscher der Uni Münster haben jetzt Syrer selbst befragt, wie sie das sehen. Und zwar Syrer, die schon lange in Deutschland leben. Matthias Worms aus unseren Wissensnachrichten kennt die Ergebnisse. Kann man das in einem Satz zusammenfassen?
Also wenn man es kurz ausdrücken will, dann könnte man sagen, die meisten der Befragten, nämlich mehr als 2/3, stimmen der Kanzlerin zu und sagen, wir schaffen das mit den Flüchtlingen. Fast genauso viele der Syrer, die schon länger hier leben, sagen aber auch, wir brauchen noch mehr Maßnahmen zur Integration. Und die müssen Sie ja eigentlich wissen, die haben es ja selbst erlebt.
Und was könnten das für Maßnahmen sein?
Das gibt die Umfrage leider nicht so genau her. Es waren eben keine richtigen Interviews, sondern es wurden Fragen gestellt und die Menschen konnten sagen, in welchem Maße sie für sie zutreffen. Zum Beispiel auch, glauben Sie, dass sich Ihre eigene Situation durch die vielen Neuankömmlinge verschlechtern wird? Das glaubt nur 1/3 der, ich sag mal, alteingesessenen Syrer, obwohl ja im Allgemeinen viele Menschen Angst haben, wenn sie ihren Wohlstand teilen müssen. Und ob, denke ich, gerade die schon hier lebenden Syrer befürchten könnten, dass, wenn die allgemeine Stimmung in Deutschland kippt, auch sie drunter leiden. Das tun aber offenbar nur wenige.
Wer wurde denn überhaupt befragt?
Das waren insgesamt 500 Menschen, die aus Syrien stammen und schon länger in Deutschland leben. Im Schnitt 20 Jahre. Jeder 5. von denen ist in Deutschland geboren. Die Hälfte der Befragten hat sogar die deutsche Staatsbürgerschaft. Und der Leiter der Studie, der Religionssoziologe Detlef Pollack, findet, dass die Umfrage insgesamt zeigt, wie gut sich die meisten hier zurechtgefunden haben.
Man hat den Eindruck, dass sie stark integriert sind. Denn die Antworten, die die Syrer geben, entsprechen in etwa dem, was auch der Bevölkerungsdurchschnitt sagt. Genauso gut ist es auch ganz typisch, dass die Offenheit gegenüber den Flüchtlingen in etwa genauso stark ausgeprägt ist in der deutschen Bevölkerung wie bei den Syrern.
Spannend ist, dass sich auch die Hälfte der Befragten für eine Obergrenze für Flüchtlinge ausspricht und dass fast die Hälfte befürchtet, dass unter den Menschen, die nach Deutschland flüchten, auch Terroristen sein könnten. Also gewissermaßen auch hier ein Abbild der Mehrheitsgesellschaft.
Also sind Syrer in Deutschland offenbar ziemlich gut integriert.
Ja, offensichtlich. Dazu wird es auch noch weitere Ergebnisse geben, denn das, was heute vorgestellt wurde, ist nur ein Teil von einer größeren Untersuchung. In der geht es dann vor allem um die Frage der Integration und welche Rolle Religion dabei spielt. Und dafür wurden außer Syrern auch türkischstämmige Menschen in Deutschland befragt. Die Ergebnisse werden aber noch ausgewertet. Dazu gibt es dann mehr in etwa 3 Wochen.
Da werden wir dann auch drauf schauen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Drohnen sind gerade ziemlich in und deshalb gibt es auch schon einige Regeln, wo sie wann fliegen dürfen. Bisher war es aber schwer, diese Regeln auch durchzusetzen, vor allem bei Privatfliegern. Jetzt gibt es dazu etwas Neues.
Ja, die Landesbehörde für Verkehr in Niedersachsen nutzt jetzt aus, dass viele Drohnenpiloten vielleicht ein bisschen eitel sind und auch zeigen wollen, was sie drauf haben, indem sie immer wieder Filme von ihren Flügen ins Netz stellen. Und da sind jetzt Leute drauf angesetzt, die die Höhe der Wolkendecke berechnen und dann anhand der Filmaufnahmen die Flughöhe der Drohne ermitteln. Und bei Verstößen gibt es ein Knöllchen und das kann schnell bis zu 450 Euro kosten. Die meisten Auflagen gelten zwar nur für gewerblich genutzte Drohnen, die Verkehrsbehörde in Niedersachsen sagt aber, wenn Hobbypiloten ihre Aufnahmen veröffentlichen, dann müssen sie sich auch an die Regeln halten.
Zum Schluss haben wir noch ein Gimmick für Geschichtsfans. Britische Archäologen haben nämlich eine Pistolenkugel von Lawrence von Arabien gefunden.
Genau, und zwar vom Original, nicht etwa von dem Schauspieler Peter O'Toole, der dann im Film ihn gespielt hat, sondern vom echten Lawrence. Und die Kugel soll von einem Anschlag auf eine Bahnlinie Anfang des 20. Jahrhunderts stammen. Den beschreibt Lawrence in seiner Autobiografie. Und Forscher haben dort eine Kugel entdeckt, die stammt aus einem Colt, also einem amerikanischen Revolver. Und die Forscher gehen deshalb davon aus, dass der britische Agent ihn benutzt hat, weil er er der Einzige war, der bei dem Überfall so eine Waffe hatte. Alle anderen hatten britische oder deutsche Pistolen und Gewehre. Und der Fund ist insofern auch spannend, weil es immer wieder den Verdacht gab, dass Lawrence von Arabien seine Autobiografie, sagen wir, etwas geschönt hat. Das hier scheint jetzt schon mal zu stimmen.
Matthias Worms mit dem Wichtigsten aus Wissen. Vielen Dank.
Wetter.
Heute Abend regnet es, die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad. In den Bergen kann es auch noch einmal ein paar Schneeflocken geben. Morgen wird das Wetter ganz ähnlich gemischt wie heute. Viele Wolken, vor allem im Süden, immer wieder Schauer zwischendurch. Ansonsten meistens trocken bei 9 bis maximal 14 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.